ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und auf der Grünen Woche in Berlin war heute Brandenburg-Tag, sowas wie ein Feiertag für Landwirte, Besucher und Politiker aus der Mark. Und mittendrin war für uns RBB-Reporter Toni Schmidt.
Das Oktoberfest hat sein Ozopft-Is und der Brandenburg-Tag den Märkische Heidemarsch. Dirigiert vom Ministerpräsidenten persönlich. Dietmar Woidke weiß wohl, dass das Landespolizeiorchester die Brandenburg-Hymne auch ohne ihn im Schlaf könnte. Doch ein Landesvater hat Verpflichtungen. Zum Beispiel den Hallenrundgang am Morgen, noch vor Öffnung der Messe. Vorbei geht's an Metzger, Imker, Bäckereien und überall mit Häppchen und Schlückchen.
Es ist schon so, dass man hier unglaublich viel probiert und die Zusammenstellung ist eher interessant als die Kalorienaufnahme ist natürlich deutlich erhöht, aber wenn man die Zusammenstellung dann mal auf den Tisch stellt und sich das in Ruhe anguckt, dann findet man schon, dass das menschliche Verdauungssystem offensichtlich sehr leistungsfähig ist.
Beispiel für die Kreativität Brandenburgs, der Spreewitz-Gin aus Lübbenau. Ja, in Gin eingelegte Gurken, kreiert von Robert Rau. Auch zu ihm kam der Ministerpräsident.
Er hat auch ein bisschen was probiert und das war sehr schön zu sehen, wie ihn das gemundet hat auf jeden Fall.
War Gin auch dabei? Hat er um die Uhrzeit Gin getrunken?
Wir haben ihm ein ganz locker leichtes Sommerlikörchen angeboten. Mit Gin wird man noch nicht starten.
Protokollarisches Highlight des Brandenburg-Tages, die Staffelstabübergabe für das Dorf- und Erntefest. Für alle Nicht-Brandenburger, das ist nicht irgendein, sondern das Highlight im Dorffestkalender der Mark. Sowas wie der Zuschlag für eine Fußball-WM. And the winner is Planebruch, Ortsteil Damelang in Potsdam-Mittelmark. Bürgermeister Stefan Buro.
Ich denke, das läuft. Wir haben genug Unterstützung. Wir haben alle vier Ortsteile sozusagen richtig Bock da drauf. Wir haben einen Festverein extra gegründet dafür. Finanzielle Fundament ist sozusagen auch gelegt und hoffen, dass wir dann auch eine wirklich schöne Party haben, von der wir noch 10 und 20 Jahre unseren Kindern und Enkelkindern noch erzählen können.
Doch auch Feierstimmung und Landromantik können nicht verhehlen, dass Brandenburgs Bauern im immer größer werdenden Markt zu kämpfen haben. Der Ministerpräsident will mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen mit der CDU seinen Kurs beibehalten.
Mein wichtigstes Ziel ist, dass wir stabile Rahmenbedingungen für unsere Landwirte haben. Und wir wollen keine Sonderbehandlung mit den ostdeutschen Agrarstrukturen. Was wir wollen, ist Fairness. Die Ziele sind, eine weitere Benachteiligung ostdeutscher Agrarstrukturen zu verhindern. Und ich glaube, Deutschland ist nur dann stark, wenn alle Strukturen gleiche Chancen haben.
Das sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke auf dem Brandenburg-Tag der Grünen Woche der großen Agrarmesse in Berlin. Mit ihm und anderen sprach RBB-Reporter Toni Schmidt. Und noch bis kommenden Sonntag brummt die Grüne Woche. Die Brandenburg-Halle ist die 21a. Und jetzt zu einem wirklich schlimmen Unfall. In einer Kita in Treptow-Köpenick ist am Vormittag ein 5-jähriger Junge ums Leben gekommen. Er wurde wohl von einem schweren Gegenstand getroffen. Eine versuchte Reanimation durch Rettungskräfte war erfolglos. RBB24-Reporterin Helena Dehler mit mehr Informationen.
Ein hellrosa Gebäude direkt am Adlergestell in Niederschöneweide. Hier ist die Kita, zu der morgens um 10.15 Uhr Rettungskräfte gerufen wurden. Ein 5-jähriger Junge wurde von einem schweren Gegenstand, möglicherweise einer Terrassentür, getroffen. Trotz Wiederbelebungsversuchen ist das Kind noch vor Ort verstorben. Neben vielen Rettungskräften und 2 Hubschraubern wurden auch Seelsorger zum Unfallort gerufen, um Personen psychologisch zu betreuen, so Feuerwehrsprecher Mario Witt.
Ja, wir haben insgesamt 31 betroffene Personen hier vor Ort gehabt, darunter Angehörige von dem Kind, Angehörige von Kindern aus der Kita selbst, aber eben auch und insbesondere ersthelfende Kita-Personal und eigene Kräfte von Feuerwehr und Polizei, die unmittelbar unter den Eindrücken stehen und hier auch eine intensive Nachbereitung bedürfen.
Die Senatsverwaltung für Bildung schreibt, der Träger habe umgehend Unterstützungsangebote organisiert und eine Übersicht von Anlaufstellen für Notfallseelsorge stehe zur Verfügung. Zudem sei die Kita-Koordination des Bezirks informiert, um bei Bedarf die Betreuung der Kinder in anderen Einrichtungen zu ermöglichen. Am Nachmittag stehen noch Polizeiautos vor dem Gebäude der Kita, in der der tragische Unfall am Morgen passiert ist. Durch eine Tür mit Blick in den Innenhof sind Polizisten und rot-weißes Absperrband zu sehen. Die Berliner Polizei sagt zu dem Vorfall, dass ein Todesermittlungsverfahren läuft, um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
Ein 5-jähriger Junge ist bei einem Unfall in einer Berliner Kita ums Leben gekommen, Helena Dehler informierte. Bei Glatteis gibt es in Berlin regelmäßig die Diskussion, ob auf Gehwegen auch Tausalz gestreut werden darf. Eigentlich ist das ja weitestgehend verboten. Aber Verkehrssenatorin Bonde will es bei extremer Glätte wieder erlauben. Dafür soll das Abgeordnetenhaus das Naturschutzgesetz entsprechend ändern. Wie sinnvoll also ist Streusalz auf Gehwegen? RBB24-Inforadio-Reporterin Anna Hanke hat sich mal umgehört.
Tobias Riedl ist Geschäftsführer von der Schnee- und Eisbeseitigung im Norden. Im Winter räumt er vor allem die Gehwege von rund 10.000 Kunden in Berlin und im Brandenburger Umland, meistens von Privatpersonen.
Jetzt haben wir gerade hier eine Splitlieferung für unseren Winterdienst. Wir verbrauchen eine ganze Menge an Split.
Für einen Räumdienst verbrauchen sie rund 3 Sattelschlepperlieferungen Rollsplit. Riedl zeigt eine Fahrzeughalle. Rund 45 der schmalen Räumfahrzeuge warten hier auf ihren nächsten Einsatz.
Das heißt, die Fahrzeuge fahren auf den Gehwegen, räumen den Schnee vorne mit der Bürste. Entsprechend hinten fällt dann aus den Streuern das Streugut raus, sodass wir die Fläche mit einem Mal bürsten und gleichzeitig auch abstreuen, sodass danach dann idealerweise keine Glätte mehr vorhanden ist und die Passanten dort nicht mehr stürzen können.
Salz setzen Sie nicht ein?
Salz setzen wir nicht ein. Wir sind auch absolut dagegen, Salz im großen Maßstab einzusetzen.
Weil es vor allem für die Bäume schädlich ist. Warum? Das erklärt Nikolaus Schuster, Pressesprecher bei der Naturschutzorganisation BUND in Berlin.
Also man sieht das bei den Bäumen an so bräunlich verfärbten Blatträndern oder auch abgestorbenen Blättern. Das Salz sorgt dafür, dass die Bäume einfach nicht mehr genug Nährstoffe und Wasser aufnehmen können.
Problematisch sei es, wenn nicht ausreichend im Vorfeld geräumt wird, so Schuster.
Wenn man nicht räumt und dann es überfriert, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Aber dafür gibt es ja auch abstumpfende Mittel wie Sand oder Granulat am besten. Zur Not gehen auch mal Sägespäne oder Holzwolle.
Im Zweifel müssen die Räumfahrzeuge häufiger raus, wenn es extrem rutschig ist, sagt Tobias Riedl vom Winterdienst.
Was dabei halt hilft, ist zum einen natürlich umsichtig gehen, aber auch, dass der Winterdienst dort zuverlässig und regelmäßig auch zum Abstreuen vorbeikommt, überprüft, ist noch Glätte vorhanden und dann im Zweifel mit mehr Streugut auch dagegen wirkt, dass es noch weiterhin glatt ist.
Bei Eisendöring in Charlottenburg verkaufen sie Schneeschaufeln, aber auch Streusalz. Geschäftsinhaber Helmut Döring wünscht sich eine Lockerung des Salzstreuverbots.
Natürlich sollte man Salz einsetzen, denn es dient dem Schutz des Bürgers. Denn es ist viel teurer, im Krankenhaus zu liegen und Schmerzen zu haben und zu leiden, als bei Bedarf, wenn es notwendig ist, auch mal richtig zu streuen, ohne dass man eine Anzeige vom Ordnungsamt bekommt.
Tobias Riedl, der verschiedene Wetterdienste nutzt, um seine Räumfahrzeuge zur richtigen Zeit rauszuschicken, ist aus ökologischen Gründen gegen eine Änderung des Naturschutzgesetzes.
Wir sind im Sommer tätig in der Baumbewässerung, das heißt speziell für Jungbäume, die gepflanzt wurden. Und wir bringen dort auch Dünger aus, die gerade gegen die Salzwirkung, gegen die schädliche Salzwirkung, das mineralische Gleichgewicht in die Richtung eher verschieben.
Seine Erfahrung aus jahrzehntelangem Winterdienst, es geht auch ohne Salz.
RBB24-Inforadio-Reporterin Anna Hanke war das. Zum Wochenende übrigens könnte es wieder Schnee geben. Und glatt wird es wohl auch werden bei Dauerfrost dann. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die für pflegebedürftige Menschen viel bedeuten. Jemand, der sie zum Arzt fährt, der im Haushalt hilft oder der einfach mal zum Reden rumkommt. Das alles passiert meist ehrenamtlich, dank des netten Nachbarn oder der Nachbarin. Jetzt kann er oder sie auch in Brandenburg dafür eine kleine finanzielle Entschädigung erhalten. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat die Einzelheiten.
Über 190.000 pflegebedürftige Menschen leben in Brandenburg in ihrem Zuhause und sind dort auf Unterstützung angewiesen. Doch nur etwa jeder Zweite nutzt bisher den sogenannten Entlastungsbetrag der Pflegekassen für einfache Hilfen im Alltag. Bis zu 131 Euro sind das im Monat. Die sollen nun auch hilfsbereite Nachbarinnen und Nachbarn bekommen können, sagt Brandenburgs Sozialministerin Britta Müller.
Es handelt sich hier um ein niederschwelliges Angebot. Das heißt also, es ersetzt nicht die Leistung vom Pflegedienst, die hier vorgeschrieben sind, ob Medikamentengabe, ob Wundverbandwechsel. Nein, das ist ausschließlich nicht, sondern es ist alltagsunterstützend.
Um das Geld zu erhalten, muss der oder die Pflegebedürftige einen Pflegegrad haben und der hilfsbereite Nachbar einen Antrag beim Landesamt für Soziales und Versorgung stellen. Außerdem ist eine 6-stündige Schulung Pflicht, in der es unter anderem um Hilfen im Notfall und um rechtliche Fragen geht. Chris Behrens ist Leiter der Pflegeberatung bei der AOK Nordost.
Also das ist Sinn und Zweck der Schulung, tatsächlich zu schauen, inwieweit ist derjenige geeignet, das Thema Nachbarschaftshilfe zu besetzen. Und ich glaube, im Namen Nachbarschaftshilfe steckt schon diese persönliche Beziehung, die es dann auch braucht. Es wird also kein Fremder sein, der da irgendwie die Nachbarschaftspflege übernehmen wird.
In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt soll es künftig einen sogenannten Servicepunkt geben, der die Interessierten berät und Schulungen anbietet. Auch Online-Kurse sind möglich. Doch besser sei immer der direkte Kontakt, sagt Manfred Kaiser. Er hat die Nachbarschaftshilfe in Lutherstadt-Wittenberg aufgebaut und leitet auch selbst Schulungen.
Die einen haben eben mehr die Idee, ich bringe Leute zum Arzt oder ich gehe mit denen einkaufen. Und die anderen sagen, nee, ich möchte mit denen lieber Kaffee trinken, Spielchen spielen, mit ihnen Lieder singen und spazieren gehen.
Dass Pflegebedürftige oder Helferinnen und Helfer versuchten, das Angebot auszunutzen, sei äußerst selten, so Kaiser. Missbrauch kann aber auch Sozialministerin Britta Müller nicht ausschließen. Es seien aber bewusst Beschränkungen vorgesehen.
Wir haben auch begrenzt, dass es nur maximal 2 Pflegebedürftige sein können, die durch einen Nachbarschaftshelfer betraut werden. Es darf maximal auch nur 10 Euro pro Stunde als Aufwandsentschädigung angerechnet werden. Insgesamt sind es ja sowieso nur 131 Euro dann im Monat. Also das sind schon Grenzen, um es nicht zu einem Geschäftsmodell zu machen.
In Berlin hatten das nämlich Helfer aus fragwürdiger Motivation versucht. Brandenburg ist das drittletzte Bundesland, das die Nachbarschaftshilfe einführt und will aus den Erfahrungen der anderen lernen.
Aus Potsdam war das Amelie Ernst über eine finanzielle Anerkennung für Nachbarschaftshilfe für Pflegebedürftige in Brandenburg.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. Im Herbst letzten Jahres ging es los mit den Gegenmaßnahmen am Weißen See in Berlin und inzwischen ist sie stattlich angewachsen. Eine riesige Hecke aus Totholz, also aus Ästen und Zweigen unter anderem. Sie soll helfen, Wildbaden in der Saison zu unterbinden. Das gefällt hier nicht allen.
Ich bin gespannt, ob man noch drüber gucken kann dann im Frühjahr. Und ich hoffe, er brennt nicht.
Nicht gut. Ich habe auch nicht gut gefunden, als das vor einigen Jahren verboten wurde, hier zu baden. Und ich fand das toll, dass wir mitten in Berlin so ein Platz haben, wo wir frei schwimmen können.
Die umstrittene Hecke soll spätestens ab der Frühlingssaison den Weg ans Ufer versperren und es unmöglich machen, das schon lange geltende Badeverbot weiterhin zu umgehen. Manuela Anders-Granitzky, Bezirksstadträtin von Pankow, sind die Wildbader und Partypeople am Weißen See schon lange ein Dorn im Auge, zumal sie auch immer mehr wurden. Die Folge: tödliche Badeunfälle, Vermüllung des Ufers, Lärmbelästigung.
4000 Wildbader, kann sich jeder vorstellen, da kann ich keine Personalstärke an Ordnungsbehörden dagegen stellen. Wir setzen deshalb ganz klar auch darauf, dass die Leute verstehen, was wir dort tun. Wir nehmen niemanden etwas weg, sondern wir schützen unseren Park am Weißen See und unseren See für alle, damit er weiterhin zugänglich bleibt für alle und auch nutzbar ist. Also das ist kein neues Verbot, weil Baden war dort schon immer nicht erlaubt außerhalb des Strandbades, sondern es ist Vorsorge für die Zukunft, die wir dort treffen.
Das heißt, die einzige legale Möglichkeit, ins Wasser zu kommen, ist künftig das Strandbad Weißensee. Und das kostet Eintritt. Deswegen hat jetzt die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen, etwas zu tun. Für von Armut betroffene Menschen sollen sozialverträgliche Tarife mit dem Strandbad ausgehandelt werden, erklärt Almut Taran vom Bündnis 90 Die Grünen.
Das Ziel ist, dass es ähnlich wie beim Orankesee in den Abendstunden vergünstigte Tickets gibt oder eben Zeittickets. Die Frage ist, wie man das organisieren kann. Die Sache ist ja auch, es ist kein öffentliches Strandbad, sondern hat einen privaten Betreiber. Und mit dem müssten wir uns dann gegebenenfalls ins Benehmen setzen.
Es gibt also noch viel zu tun. Nicht wenige Spaziergänger am Weißen See freuen sich allerdings dieser Tage, wenn sie die stetig länger werdende Totholzhecke zwischen eingeschlagenen Holzfällern sehen.
Ich war positiv überrascht, dass das Zaun bedeutet jetzt dieser Naturzaun. Ich dachte echt immer an so einen Eisenzaun und dachte, wie soll das denn aussehen? Und jetzt war ich eigentlich positiv überrascht und dachte, ja, wenn da jetzt wieder ein paar Tierchen einziehen können und dahinter wieder ein bisschen grün wird und ein bisschen Büsche wachsen und so. Finde ich, glaube ich, ganz schön.
Ich liebe diesen See. Ich bin hier fast täglich und drehe hier meine Runde. Und alles, was ihn schützt, bin ich dafür.
Und bei Temperaturen zurzeit um den Gefrierpunkt steht gerade wohl eh niemandem der Sinn nach einem Bad im Weißen See, ob wild oder mit Eintritt.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.